Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Chemnitzer Linux-Tage. Thema in diesem Strang ist der Systemd, der, wie Sie ja sicherlich wissen, das Interesse der Linux-Community vor kurzem deutlich in Atem gehalten hat. Wir begrüßen als ersten Redner Alexander Böhm, der mit dem Vortrag Init Wars Big vs. Simple uns einen Einstieg in das Thema geben wird. Ich freue mich auf den Vortrag, wünsche Ihnen viel Spaß. Alexander, bitte.
Okay. Genau, erst auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir, Alexander Böhm. Ich habe letztes Jahr zu dem Thema Systemd auch schon einen Vortrag gehalten. Da war das Publikum aber deutlich weniger. Die Debatte ist ja schon ein bisschen länger, geht ja auch schon ein bisschen länger. Mal zu dem, was ich heute so ein bisschen referieren will. Natürlich werde ich erstmal so ein bisschen darauf eingehen, weil Systemd ist ja immer die Debatte über den Init-Daemon, was denn eigentlich so früher so ein klassischer Init-Daemon war, Aufgaben etc. Dann werde ich ein bisschen was zu Systemd sagen. Wer wesentlich technischere Aspekte kennenlernen will, die Personen können ja dann einfach im Raum sitzen bleiben. Da gibt es ja noch ein paar Vorträge oder meinen Vortrag vom letzten Jahr und sich nochmal in Folien angucken. Dann gehe ich darauf ein, was denn irgendwie Systemd letztendlich nicht ist bzw. ist und leite dann zum Problem über. Und zeigt dann auch am Ende so ein paar Alternativen auf für Leute, die halt irgendwie nicht das Interesse haben, Systemd zu benutzen, nicht nur als Init-Daemon in dem Sinne. Genau, Systemstart, was gibt es denn zum Systemstart letztendlich zu sagen, Frühphase? Dürfte ja den meisten bekannt sein. Am Anfang startet irgendeine Firmware durch, ob das jetzt ein BIOS, eine UEFI oder was auch immer, gerade auf dem Embedded, bei solchen Embedded-Geschichten ist das ja vollkommen offen. Dort startet, dann springt man über einen Bootloader, zumindest bei den x86-Geschichten, Grub, Lilo etc., je nachdem, was man dann haben möchte. Und dann kommt ja dann im Standardfall der Linux-Kernel, beziehungsweise das, was man auch Windows-Kernel bezeichnen möchte. Bei einigen Systemen. Und dann kommt letztendlich genau das, was ja dann letztendlich in der Debatte geht, der Init-Daemon. Also der erste Prozess, der vom Kernel gestartet wird, der eigentlich dafür sorgen soll, dass das System optimal durchstartet. So, um was muss sich das Ding jetzt erstmal eigentlich kümmern, dieser Init-Daemon? Natürlich erstmal, dass irgendwie alle Dateisysteme, User-Partition, Home-Partition etc. können überall auf anderen Platten liegen. Die sollen natürlich online gebracht werden. Dazu müssen natürlich vielleicht noch irgendwelche Kernel-Module geladen werden, iSCSI etc. Was man denn da nicht alles haben möchte. Hardware-Dienste, gerade bei Embedded-Geschichten ist ja sowas wie solche Watchdog-Timer wichtig, damit das System nicht einfach von alleine neu startet. Und natürlich im Serverbereich Netzwerke, damit dann zum Beispiel auch Dienste wie der Apache ordentlich drauf laufen können, Anfragen akzeptieren aus dem Netzwerk und natürlich dann ganz am Ende, gerade bei solchen Desktop-Systemen, die über Authentifikationsquellen wie LDAP laufen, dass das Login zum Beispiel auch noch funktioniert. Das soll irgendwie der Init-Daemon alles irgendwie handeln können, dass zumindest das System halbwegs benutzbar ist. So, in guten alten Tagen, sys5 Init war alles wunderbar einfach. Wir hatten irgendwie relativ statische Hardware. Wir hatten da eine Kiste stehen. Da kamen auch nicht großartig irgendwelche Massendatenspeicher hinzu. Power Management, ist das was aus dem Yoga? Kann man das essen? Brauchte man einfach nicht. Einfach die Maschine so lange laufen lassen, wie man Strom bezahlen konnte und fertig war. Und das Ganze konnte man natürlich auch über relativ einfache Init-Skripte alles schön abfrühstücken. Da reichte eventuell ein großes Skript, um das komplette System hochzufahren. Und dementsprechend war dann auch meistens gab es dann auch nur einen sequentiellen Start, weil man konnte Aufgabe für Aufgabe tun, hat sich dann noch ein paar Gedanken gemacht, wie denn irgendwie die Abhängigkeiten von den Diensten sind, und das System war oben. Gab es dann natürlich auch wesentliche Verbesserungen, gerade auch im Bereich Sys5-Init. Und da sehen heutige Anforderungen natürlich ein bisschen anders aus. Es geht natürlich vorrangig um Parallelität. Dienste, die gleichzeitig gestartet werden können, gerade im Hinblick darauf, was denn SSDs heutzutage an Leseleistung zur Verfügung stehen, starte, was zu starten geht. Aber man muss natürlich in dem Fall die Abhängigkeiten beachten, weil irgendwie ein EISGASI-Laufwerk über Netzwerk anzubinden, ist natürlich schlecht, wenn man vorher noch kein Netzwerk zur Verfügung hat. Power-Management sollte natürlich auch irgendwie integriert werden. Da möchte man nicht irgendwelche komischen Hacks machen, die dann irgendwas dann noch irgendwie runterfahren, sich irgendwo einklinken. Das ist alles hässlich, schlecht wartbar. Sollte natürlich in diesen Anforderungen für diesen Init-Daemon irgendwie mit drin sein. Und natürlich sowas wie wechselnde Hardware. Weil ein Drucker, letztendlich ein Kups zum Drucken brauche ich nicht unbedingt, wenn kein Drucker dran hängt. Und natürlich das leidige Problem, wir haben irgendwie alte Software, um die kümmert sich nicht unbedingt mehr jeder, beziehungsweise so wie es halt früher funktionierte, hat es halt immer funktioniert und das war gut so. Deshalb Kompatibilität spielt in dieser Diskussion über SystemD und was SystemD letztendlich anders macht, auch eine ganz wichtige. Kommen wir dazu erstmal, was denn irgendwie SystemD letztendlich ist. Kurz gefasst, das ist halt erstmal eine Entwicklung von Red Hat. Seit Fedora 16 wird das eingesetzt. Und das ganze Konzept kann man grob als System Manager bezeichnen. Leonard Pöttering, einer der Entwickler, hat das Ganze mal als Process Babysitting bezeichnet. Da geht es halt letztendlich darum, in dieser kompletten Philosophie, alles, was irgendwie im System passiert, alles, was gestartet wird, möchte man überwachen und kontrollieren können. Deshalb System Manager. Ist halt abhängigkeitsbasiert, da kommt man dann nämlich auch letztendlich zu den Geräten. Was passiert halt, wenn ich einen Drucker anstecke? Kann ich zum Beispiel den Ups starten? Und das System teilt sich halt in eine Vielzahl von Diensten, Helfern etc. Das werden wir dann noch sehen. Was natürlich immer angepriesen wird, das integrierte Logging, weil wenn ich gerade mal irgendwie alles überwache, kann ich natürlich auch alles mitloggen und kann zu jeder Zeit den Systemstatus einsehen. Was auch ein recht nettes Feature ist, ist die integrierte Ressourcenverwaltung. CG-Manager für die C-Groups-Verwaltung ist halt quasi direkt in SystemD drin. Man kann die C-Groups direkt ansprechen und zum Beispiel in Apache nur ein bestimmtes Maß an RAM zur Verfügung stellen. Was zumindest erstmal eine nette Idee ist. Was auch sehr, sehr verlockend zumindest erstmal scheint, ist, dass man das ganze Ding sowohl auf User-Ebene laufen lassen kann, als auch auf Systemebene. Also beispielsweise dieses ganze Abhängigkeitssystem, wann muss ich denn eigentlich was starten, kann ich genauso in einer User-Session verwenden, zum Beispiel um einen Desktop, um eine Desktop-Umgebung zu starten, wie ich das halt auch für das komplette System habe. Da SystemD natürlich jetzt nicht so alleine in diesem Mikrokosmos existiert von Software, hat man natürlich durchaus versucht, an Kompatibilität zu denken. So die Sys5-Init-Skripte wären halt so mal mehr, mal weniger gut unterstützt. Cronjobs werden mehr schlecht als recht übernommen und es gibt auch solche Generatoren für die FS-Tab, damit man zumindest diese Dateisysteme dann auch noch relativ geschmeidig übernehmen kann. und dass die auch entsprechend eingehängt werden. Und was natürlich zu der Debatte auch beigetragen hat, für das komplette Ding braucht man halt dringend Linux. Okay, für die meisten wird es höchstwahrscheinlich egal sein, aber für Leute, die BSD verwenden, da auch gerne mal ein Desktop-System drauf haben, ist das halt einfach nur scheiße, kurz gesagt. So, gucken wir uns mal die Verteilung in den Distributionen an. Ich habe oben mal quasi die vier Init-Systeme, die in dieser System-D-Debatte letztendlich öfters mit zur Sprache kamen. Natürlich das alte Sys5-Init, System-D selbst, Upstart, was von Ubuntu hauptsächlich vorangetrieben wurde, und OpenRC, meisten wohl eher aus dem Gentoo-Umfeld. Wie wir sehen, Systemd ist irgendwie überall mit dabei. Okay, ist ja jetzt nicht großartig verwunderlich, wenn es von Red Hat so massiv unterstützt wird. Upstart sehen wir, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. OpenRC ist ein bisschen besser vertreten, aber nach wie vor gibt es Sys5-Init, zumindest auf diesen ganzen größeren Distributionen. Ich habe zum Beispiel jetzt Linux Mint nochmal reingenommen, weil Linux Mint sich erst letztens noch entschieden hat, noch auf Sys5-Init, im Gegensatz da erstmal zu bleiben. Genau, die Frage ist jetzt erstmal, ja, Init-Daemon, ja gut, starten von Programmen, irgendwie Abhängigkeiten ist ja ganz nett. Bei Systemd wirkt das Ganze leider etwas wie Featureitis. Also starten nicht nur Dienste, sondern die kümmern sich dann irgendwie noch um Seed-Management, Session-Management, VMs, Container, natürlich basale Netzwerkgeschichten. Mittlerweile haben die sogar einen kleinen DHCP-Server drin, DHCP-Client, Firewall wollen sie dann noch machen, das ganze Device-Management sowieso. Und dann auch so eine ganz nette Geschichte, die zuerst ja ganz klang eigentlich ganz gut. KDBus, ein Kernel-IPC-Ablösung halt von dem bekannten IPC-DBus. Das Ganze, der DBus soll halt in den Kernel reinwandern. Witziger Aspekt ist, für die System-D-Leute ist eigentlich der KDBus wesentlich nützlicher als für alle anderen. Weil die ersparen sich da ziemlich viele hässliche Hacks. Ist daher auch sehr verständlich, warum die das gerne im Kernel haben. Natürlich das Logging, Core-Dumps werden unterstützt, und was auch erst vor kurzer Zeit nochmal kam, dass sie halt auch den Boot-Prozess kontrollieren wollen, den Bootloader, natürlich auch im Hinblick auf solche Geschichten wie Secure Boot. So, gucken wir uns erstmal die Komponenten an, die denn so in so einem Systemd so durchaus zu finden sind. Natürlich UDEV, das ist Device Management, aber es geht dann halt mit unzähligen Komponenten weiter, zum Beispiel LocalD für die Lokalisation, HostnameD, damit man halt irgendwie nicht mehr einfach bloß eine Textdatei umändern kann, sondern dann dafür noch ein Kommandozeilenwerkzeug hat. Typ, den Hostname etc. Zu konfigurieren, Zeitmanagement, Time-Date-Deed und natürlich Zeitsynchronisation, und dann natürlich diese ganz nette Komponente Login-D, die halt dieses Seed- und Session-Management letztendlich macht, und da natürlich auch auf massive Komponenten von Systemd zurückgreift. Da kann man dann halt auch solche Dinge wie C-Group-Management für User-Sessions machen. Kernel-D, das ist halt der integrierte Logging-Daemon, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man alles mitkriegt, kann man auch alles wegschreiben. Da gab es auch vor kurzem erst so einen lustigen Umstand, die mussten Dateien, also das Journal, was Journal-D selbst anlegt, dazu gibt es natürlich ein extra wieder ein extra Programm, womit man halt nur dieses spezifische Format angucken kann. Also nichts mit einfachen Textdateien. Für, glaube ich, auch nicht gerade wenige doch etwas störend ist. Und die mussten halt zum Beispiel für ButterFS gewisse Konsistenzchecks ausschalten, weil, soweit ich weiß, die Meinung war, naja, wir müssen halt ganz schnell ganz viele Logs wegschreiben und das gefährdet quasi einfach nur. Genau, NetworkD kümmert sich solche Netzwerkgeschichten, das ist in dem Sinne gedacht, dass man so eine kleine Basiskonfiguration macht, also nicht so was Größeres wie der Network Manager, der den meisten ja bekannt sein dürfte hoffentlich. Da geht es einfach nur darum, Interface hochzubringen, IP-Adresse zu vergeben, fertig. Resolve.de soll dann den Server ersetzen, das macht Hostnamen, Auflösung, bietet einen Cache dafür. Und dann haben wir solche Geschichten wie MeshND, ImportD, Nspawn. Ich würde das jetzt mal kurz als Docker-Lite bezeichnen. Also es mutet entsprechend an Docker-Funktionalitäten an. Das MeshND und Nspawn gab es schon vorher. Und da geht es halt darum, die Containerverwaltung einigermaßen zu standardisieren, dass man einheitliches Interface hat, Dateien zwischen verschiedenen Containern hin und her zu kopieren, zu bewegen und auch einfach solche Images aus dem Netz zu ziehen und sich gleich auf die Maschine zu ziehen. Und dann halt mit Nspawn zu starten. Wir haben dann natürlich auch noch so was Lustiges wie Shutdown-D, was sich um den geordneten Shutdown kümmert. Witzigerweise, Read-Ahead ist letztens rausgefallen mit der tollen Begründung, naja, wir Entwickler haben irgendwie nur noch Laptops mit SSDs, deshalb interessiert uns letztendlich nicht mehr, was mit Rotationsplatten ist. So kurz runtergebrochen. Also, deshalb ist vielleicht auch der Begriff der Featureitis da auch sehr. Genau, zukünftige Komponenten habe ich schon ein bisschen drauf verwiesen. Bootloader soll mit dazukommen. Ist natürlich für Embedded-Geschichten sehr interessant. Auch gerade mit diesen schrecklichen Hin und Her bei den UEFI-Geschichten, wo es ja hier mit entsprechenden Signaturen auch verrammelt sind. Console.D ist vor kurzem dazu gekommen, also das ist so kurz dazu gekommen, dass es noch nicht mal dokumentiert ist. Da geht es letztendlich um diese Geschichte von ConfigVT, also die virtuellen Terminals im Linux, die ja irgendwie mal abgeschafft werden sollten, dann bleiben sie drinnen, dann sollen sie wieder abgeschafft werden. Das ist auf jeden Fall ein Daemon, der das Ganze quasi rendern, diese Terminal-Ausgaben rendern kann. FSCheckD ist eine Geschichte von Ubuntu, da geht es halt darum, noch Informationen über File-System-Checks irgendwie bereitzustellen. Und dann natürlich die letzte große Geschichte, KDBus, soll ja dann auch bald mal in dem Mainline-Kernel auftauchen. Der soll natürlich sein. Ja. Kommen wir jetzt noch kurz zur Terminologie, dann ist von meiner Seite auch erstmal SystemD größtenteils abgefrühstückt. Bei SystemD folgt das Ganze halt ein Unit-Konzept, quasi alles ist Unit, das sind quasi solche kleinen Einheiten und manche kann man davon starten, manche existieren davon, zum Beispiel die Service-Unit, halt ein ein stinknormaler Dienst, den startet man, etc. Timer halt für das, was früher Cron ganz verständlich konnte, kann man damit jetzt auch wieder tun. Mounts, Web, Automount für diese ganzen Dateisystemgeschichten. Also klingt irgendwie alles so, als naja, kennt man schon, bloß irgendwie alles anders. Link, Network, NetDev, Units sind halt für das Netzwerkmanagement dann da. Eine ganz lustige Geschichte sind diese Socket Units. System D unterstützt eine Technik genannt Socket Activation. Das funktioniert so. Man legt zum Beispiel einen Pfad von einem Socket fest, zum Beispiel von CUPS. Und in dem Moment, wenn quasi die erste Anwendung darauf zugreift, kann man zum Beispiel den Dienst stoppen. Ist eine super Idee, meiner Meinung nach. Kann man auch ganz gut verwenden. Entspricht auch so ein bisschen dem, was man noch früher von AnyDXInet, bloß halt jetzt verallgemeinert auch auf Sockets. Snapshots-Unit gibt es, damit kann man quasi den Systemzustand festhalten. Targets dann, das sind halt auch spezielle Units, die sowas wie Synchronisationspunkte darstellen, kann man am ehesten mit dem Run-Level-Konzept aus Sys5init vergleichen. So, das heißt, ich möchte einen Shutdown.target ausführen, das heißt, ich möchte zu den Synchronisationspunkt kommen, bei dem dann letztendlich alle Dienste runtergefahren sind und ich das letztendlich dadurch erreicht habe, dass ich dann den Rechner ausgeschaltet habe. Slices sind dann, werden vorrangig durch Login-Deal zum Beispiel verwendet. Also muss man sich dann halt auch in dieser Unit-Organisation so vorstellen, dass das alles ein Baum ist, dass alles verzweigt. Scopes werden von Login-Deal hauptsächlich verwendet. Und Slices sind dann so Ressourcenverteilungsmöglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel sagen, diese Prozessgruppe soll in den Slice XY und diesen Slice XY weise ich dann zum Beispiel 4 GB RAM zu. Die Programme da drin dürfen sich dann quasi um den RAM dort drin sagen. Okay. Ja, Star Wars im Linux-Universum klingt irgendwie alles nach Todesstern, kann alles, tausende Bauteile. Das Ganze wird dann natürlich kontrolliert von Darth Pöttering, könnte man jetzt fragen. Also so wird es zumindest auch regelmäßig in der Debatte dargestellt, dass Darth Pöttering quasi der Inbegriff des Bösen ist und was will er natürlich damit erreichen? Die Zerstörung von Open Source, okay, das ist jetzt quasi der polemischste Standpunkt, der in der Debatte eingenommen wurde. Sehe ich halt auch nicht ganz so, dass es so schlimm ist. Führen wir noch mal kurz was zur Debatte aus. Also den Beginn der Debatte würde ich halt mit der Integration von Judith in Systemd. Judith war ja vorher einzeln, wurde dann in den Systemd-Zweig integriert mit der Begründung, dass man halt schneller entwickeln kann. Ist ja verständlich. Dann kam es letztes Jahr zur Wahl eines neuen Init-Systems bei Debian. Das ging natürlich für Systemd aus. Alle anderen Distributionen haben halt auch nachgezogen. Unter anderem Ubuntu, die halt vorher ja auf Upstart gesetzt haben, mussten sich letztendlich auch geschlagen geben und haben gesagt, okay, wenn Debian jetzt die Geschichte so macht, dann werden wir halt längerfristig auch zu Systemd gehen. Es gab dann auch im Zuge der Debatte auch in Debian einen Rückzug von zwei Maintainern. Das war aber nicht quasi aufgrund der Systemd-Feindschaft begründet, sondern ging es letztendlich auf den Sack, dass die Debatte so geführt wurde, wie sie letztendlich geführt wurde. Ist natürlich nicht verwunderlich, dass es auch Boykottaufrufe gab, die halt natürlich stark gegen die Integration von Systemd natürlich gewettert haben. Das reichte dann natürlich auch den Systemd-Entwicklern. Judith wird in der Zukunft dann auch nicht mehr aktiv für nicht-Systemd Systeme entwickelt werden, also raus auf die Mühlen, halt letztendlich der System-D-Kritiker. Dann gab es dann auch die Entstehung dieses withoutsystemd.org-Projekts, wo letztendlich einfach mal gesammelt wurde, hier Leute, ihr habt keinen Bock auf System-D, hier so könnt ihr es aus eurem System rausschmeißen. Und letztendlich der radikalste Ansatz, ein Fork von Debian, DevOn, genannt, die der Meinung sind letztendlich, System-D ist so furchtbar, wir wollen ein komplettes Debian ohne System-D haben, auch ohne irgendwelche Komponenten von System-D. Genau. So, das eigentliche Problem letztendlich bei der Geschichte ist, der Austausch des Innendienens ist noch relativ einfach. Einfach in der Kernel-Command-Line angeben, welches Init-System ich haben möchte und ich kriege das noch durch. Problem ist nur, ich habe jetzt dann anschließend Probleme beim Rechen- und Seed-Management, weil verschiedene Abhängigkeiten einfach mal. Dann, was man so noch nicht so ganz absehen kann, bei der System-D-Dokumentation steht drin New-Style-Daemons. Letztendlich ist das eine Richtlinie, wie sich ein Daemon verhalten soll, damit man ihn quasi am besten überwachen kann. Da gibt es natürlich auch wieder Abhängigkeiten, weil System-D auch entsprechende Libraries zur Verfügung stellt. Dann haben wir eventuell noch Probleme mit dem Prozessmanagement, weil System-D ja auch explizit fürs Prozessmanagement da ist. Und durch die UDIF-Problematik natürlich auch kann es Probleme mit dem Gerätemanagement geben. So, heruntergebrochen, System-D ist erstmal nicht nur ein Init-Daemon. Das kann man jetzt wirklich mittlerweile nicht mehr sagen. Und System-D selbst setzt einen Standard. Dadurch, dass es einfach so massiv vertreten ist, dadurch, dass es so viele Features letztendlich bietet. Und wenn Features einmal angeboten werden, ist es natürlich klar, dass sie auch benutzt werden. Genau. Kann man daher mal zu Alternativen, die letztendlich so den Einsatz von System-D vermindern, sagen wir so. Natürlich die klassischen Init-Daemons, sys5init, dürften meisten ja nach wie vor bekannt sein. Da hat man einfach bloß sein Verzeichnis mit seinen Daemon-Skripts durchgestartet. Mit den ein paar LSB-Erweiterungen ist es durchaus möglich, dann auch dort noch Parallelität reinzukriegen. Wird ja auch soweit gemacht. OpenRC, das Gentoo-System, basiert halt auch auf Abhängigkeiten, hat mittlerweile auch C-Group-Support, also da kann man halt auch Ressourcenmanagement damit machen. R-Unit ist relativ selten eingesetzt. Witzigerweise haben die Leute von R-Unit schon dieses Prinzip des System Managers in ihrem System umgesetzt. Und natürlich am Ende kann man sich immer noch selbst ein Init-Skript schreiben, damit man das System gestartet kriegt. So, ich hatte ja gesagt, System-D implementiert ganz viel, natürlich auch genau auf dieser Debus-Ebene, da werden entsprechende Dienste zur Verfügung gestellt und einige Projekte in der Vergangenheit haben sich halt gedacht, okay, System-D hat eine gewisse API, die wird zur Verfügung gestellt, implementieren wir die nach. Zum Beispiel System-BSD, das war halt ein Daemon, der direkt an die BSD-Plattform natürlich gerichtet war. Und da geht es letztendlich darum, diese ganzen Basisfunktionalitäten, Hostname-D, Local-D, Time-D und natürlich Login-Management wird dort auch nachzubilden. OpenRC selbst ist natürlich jetzt auch mit dabei. Die machen quasi letztendlich fast alle das Gleiche. Wenn man versucht, halt ein bisschen so zu tun als wäre man System-D, macht auch ein bisschen was wie System-D, aber letztendlich geht es nur darum, eine gewisse API-Kompatibilität darzustellen, damit man die Programme überhaupt noch nutzen kann. Useless-D ist nach eigenen Aussagen ein Init-System, das useless ist, je nachdem, wie man das jetzt auch interpretieren kann. Kann man auch nochmal auf der Webseite nachlesen, was die denn eigentlich damit wollen. Die haben sich halt der damaligen Version 208 System die API bedient und haben gesagt, wir versuchen hier Teile nachzuimplementieren. Witzigerweise, wer die Debatte um Systemd verfolgt hat, Version 209 von Systemd hat nicht gerade wenige Kompatibilitäten natürlich da gebrochen. Man kann zwar nach wie vor die Kompatibilität zu 208 einstellen, aber so ganz mit API-Stabilität hat man es dann natürlich. Und dann noch natürlich Systemd-Shim zu nennen. Es dürfte den meisten aus Ubuntu und Debian wohl bekannt sein. Das ist halt auch eine Debus-Implementierung. Das ist quasi so ein Kunstgriff, um die Systemabhängigkeiten, Paketabhängigkeiten zu Systemd noch irgendwie zu vervollständigen. Dass man halt, wenn man gezieltes Interesse darauf hat, den Systemd nicht als Init-Daemon zu benutzen, dass man halt trotzdem noch die Programme, die stärker an Systemd hängen, benutzen kann. Genau, Gerätemanagement hat sich natürlich auch einiges getan. Aus der Gentoo-Debatte um UDEV-D kam das UDEV hervor, was ein Fork aus UDEV darstellt. Die versuchen halt nach wie vor immer diese Co-Entwicklung aus dem Systemd-Zweig irgendwie zu isolieren für die UDEV-Bestandteile und daraus halt ein quasi UDEV ohne Systemd zu machen. Soweit ich weiß, größtenteils nur in Gentoo jetzt direkt vorhanden. Linux from scratch benutzen das auch, aber Debian-Paketquellen oder Ubuntu-Paketquellen. VDEV ist ein neuerer Ansatz. Das bezeichnet halt ein virtuelles Device-Dateisystem. Das folgt der Philosophie, also wir haben ein Fuse und darin blenden wir letztendlich unsere Device-Nodes. Und jedes Programm, also zum Beispiel irgendein Apache, braucht ja irgendwie nicht großartig Block-Devices. Dann zeigt man die letztendlich auch nicht an. Das ist ein Projekt, was auch gerade bei DevOne diskutiert wird, soweit ich weiß, zurzeit von einer Person betreut. Und es wird auch LibUDEV-Kompatibilitätsbibliothek. Und was man in der Diskussion jetzt auch noch sagen muss, für alle Freunde, die halt ne, so keine Freunde von Plug and Play letztendlich sind. Weil das bedeutet letztendlich, wenn man auf diese UDEV-Geschichten verzichtet, dass ganz vieles halt nicht mehr so ohne weiteres automatisch funktioniert. MDEV, Teil von BuzzyBox, die versuchen halt die Device-Nodes aus den SIS zu synthetisieren. Also, kann man machen, muss man dann halt letztendlich seinen X-Server auf entsprechende Input-Devices fest konfigurieren, ist halt alles nicht so schön. Deshalb hängt man letztendlich auch an diesen UDEV so dran. Genau, für Seed- und Session-Management hat sich natürlich auch einiges getan. ConsoleKit, was vor ein paar Jahren ja noch sehr aktiv unterstützt wurde, dann mittlerweile eingestellt wurde, weshalb ich auch Begründung darin sehe, warum Systemd überhaupt so gut angenommen wurde. Es gab halt nichts, was so viele Features letztendlich zur Verfügung gestellt hat. ConsoleKit 2 ist ein Fork von dem damaligen ConsoleKit, hat nach wie vor das Problem, zurzeit nur das Single-Seeds zu unterstützen. Soweit ich weiß, wird das auch von einem XFCE-Entwickler genutzt, weil das dem letztendlich auch auf den Geist geht, dass man halt sich auf die Linux-Plattformen einschließt mit der aktuellen Unterstützung. Also, und LogInKit, da Da haben wir eine Implementierung des Login-D-Interfaces, halt auch wieder so eine Debus-Implementierung unter anderem. Und da haben wir halt auch schon die Entwickler gesagt, beziehungsweise der Entwickler, dass sie halt ganz große Bauchschmerzen haben mit der aktuellen, mit dem aktuellen Status, wie SystemD letztendlich schaltet und waltet, weil SystemD hat alles schön in eine große Library mittlerweile reingeworfen, natürlich um irgendwie doppelten Code natürlich zu verhindern. Aber das müsste ja dann entsprechend auch alles irgendwie nachimplementiert werden, beziehungsweise die Seiteneffekte sind da nicht so ganz ohne weiteres abzuschätzen. So, und Distributionen ohne vorinstalliertes SystemD, da gibt es natürlich ein paar. DevOne zum Beispiel, jetzt nochmal hervorzuheben, da ist vor kurzem die erste Alpha rausgekommen. Also dem Projekt muss man natürlich jetzt nochmal ein bisschen Zeit lassen, damit die letztendlich auch intern auch mal so noch ein paar organisatorische Dinge regeln können. Dann wird man letztendlich sehen, wie gut das Ganze ohne SystemD funktioniert. Gentoo ist natürlich nach wie vor eine Alternative. Wir starten mit OpenRC standardmäßig. SystemD ist dann natürlich auch nachinstallierbar. Linux Mint, wie schon gesagt, die haben sich für sys5init entschieden. Und wer Arch Linux nutzt, kann sich ja sowieso relativ frei entscheiden. So, wer SystemD nicht haben will, mit ein bisschen hin und her geht es. Haben wir jetzt mal zum Schluss meines Vortrags. Voriges Jahr habe ich gesagt, SystemD kommt. Das setzt halt quasi einen Standard. Muss man halt meiner Meinung nach einfach mal so sagen. Einfach durch euch Anwesenheit. Es ist groß und komplex. Anstatt halt eines simplen, leicht verständlichen Prinzips. Weil gerade aus diesen ganzen verschiedenen Diensten, die untereinander abhängig sind, etc., diese neue Terminologie, finde ich es halt nicht mehr so einfach wie einfach ein sys5init. Weiteres Problem halt nach wie vor ist dieser schnelle Release-Zyklus, also von vorigem Jahr Version 208 bzw. 210, über die ich letztes Jahr referiert habe, jetzt sind wir bei Version 219. Und es kommt dauernd neue Features hinzu. Und das macht letztendlich es auch für Alternativen sehr schwierig, dort irgendwie anzusetzen. Die SystemD-Entwickler sagen natürlich, ja, hier, das ist alles Open Source, wir geben die Spezifikation raus. Bloß wenn die Spezifikation quasi im Zwei-Monats-Zyklus irgendwie erscheinen und neues Feature, wer soll das letztendlich alles nachimplementieren? Da kann ich ja letztendlich auch gleich SystemD nehmen. So, und was natürlich bei dieser ganzen Debatte auch eine riesengroße Rolle spielt, ist nun mal Firmenpolitik. Deshalb hatte ich auch vor uns diese dargestellten Meinungen gegenüber SystemD halt auch ein bisschen als Polemik bezeichnet, weil letztendlich Open Source ist ein Business. So, und wer was anderes behauptet, hat irgendwie noch nicht so ganz verstanden, dass man halt mit Software halt auch Geld verdienen kann. Und wer letztendlich Software schreibt und gerade Open Source Software, Mozilla, Linux-Kernel, dahinter stecken Arbeitsplätze, dahinter stecken Firmen, die ein Interesse daran haben, letztendlich, dass hier Open-Source-Software entsteht und das ist ihr Businessmodell. Da sollte man halt ein bisschen vorsichtig sein mit so einem vollkommen altruistischen Modell, so, ja, die Software ist ja quasi nur für unsere Freiheit da. Ist es halt leider nicht. Und was natürlich dann daran anschließt, ist ja noch Unix-Kompatibilität, also mit SystemD in dem jetzigen Status, halt auch mit der Ausnutzung der Projekte, die halt auf Fähigkeiten von Systemd zurückgreifen, ist natürlich so eine Unix-Kompatibilität ohne weiteres nicht mehr gegeben. Muss man ganz viel nachimplementieren, muss man sich Gedanken machen, wie man es natürlich letztendlich auch besser machen kann. Und dazu hat, denke ich mal, auch jetzt die Debatte beigetragen. Da kann man letztendlich nur hoffen, dass da jetzt auch noch ganz viel entsteht, dass auch wenn Systemd als teilweise schlecht Design dargestellt wird, kann man sich letztendlich nur wünschen, dass man irgendwie zusammenkommt, man einen vernünftigen Standard implementiert, den dann auch die anderen Projekte umsetzen können und auch Systemd, weil sonst dreht man sich bei der Debatte, glaube ich, ewig im Kreis. Und deshalb würde ich jetzt auch gerne meinen Vortrag damit abschließen und die Debatte einläuten und hoffe auf viele kontroverse Gespräche. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Wir eröffnen jetzt die Fragerunde. Ich würde vorschlagen, Sie stellen Ihre Fragen und wir wiederholen die Fragen einfach, statt das Mikrofon durchzugeben.
20 Minuten haben wir ja noch Zeit.
Ja.
Ja, also hatte ich bloß ein paar Seitkicks gegeben. Das R-Unit hat Process Supervising mit drin. Die Entwickler von Systemd sagen selbst, ja, Launch ist ganz nett, dann das Solaris-Startsystem ist ganz nett und wir haben da irgendwie mal alles zusammengehauen und irgendwie letztendlich das Beste. Ja gut, man kann das Rad neu erfinden, man kann natürlich auch Konzepte übernehmen. Bloß so wie es halt scheint, ist es halt letztendlich dieser Todesstern mit, mit ganz vielen kleinen Diensten, die irgendwie alles machen und letztendlich blickt am Ende auch keiner mehr durch, weil die halt schneller entwickeln, als sie dokumentieren.
Wo ist die nächste Frage, bitte? Hoch.
Also für mich als Administrator ist jetzt natürlich die Frage, das ist ja alles schön und gut für den Desktop, Session Management für die Oberfläche, vielleicht noch ein Gnome drauf, was jetzt auch nur noch damit läuft, aber Logs auf dem Server sind halt scheiße damit zu verwalten, weil jetzt alles binär ist, was schnell mal kaputt geht. Habe ich auch schon 3-4 Mal gehabt mit dem Systemd. Und 3 Sekunden mehr weniger Bootzeit nützen mir halt auch nichts, wenn vorher nochmal 3 Karten, die 5 Minuten BIOS laden, drin sind.
Ja, mein Nachredner. Ich will meinen Nachredner jetzt nicht.
Noch genügend zu dem Thema, gerade was Journal Day angeht. Man hat es ja schon in diesem Vortrag auch gemerkt, es gibt so ein bisschen immer mal ein bisschen ein paar Missverständnisse. Jeder hat so seine persönliche Meinung. Man kann viele Dinge, und das werde ich nachher jetzt im Vortrag dann noch zeigen, eigentlich wieder so konfigurieren, wie man es vielleicht als Admin auch gebrauchen kann. Ja, also Journal Day ist rein optional, beziehungsweise einfach nur eine Zwischenschicht zu einem eigentlichen richtigen Syslog. Ja, kommen wir dann gleich nachher dazu.
Achso, und Journal, die kriegt man auch ins Netzwerk. Das nochmal.
Weitere Fragen? Gut, sehe ich nicht. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und dem Vortragenden natürlich für den wunderbaren Vortrag.